Moin moin und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Film ab, Buch auf, gekonnt ahnungslos, der Podcast rund um die Bond-Welt. Und auch heute, Überraschung, geht es um Bond, genauer gesagt um den Roman Moonraker. Wir sind mittendrin im Abenteuer, im dritten Teil von fünf potenziellen. Und das Wir darf ich auch wieder nutzen, weil ich nicht alleine bin, sondern Leon, du bist heute auch wieder mit dabei. Ich hoffe, du bist Weltklasse vorbereitet und hast Bock, die beste Folge aller Zeiten aufzunehmen.
Das nehme ich mir immer vor. Ja, servus, auch von meiner Seite aus. Ich würde sagen, das ist ja jedes Mal unser Ziel. Vielleicht ist es uns auch schon des Öfteren gelungen und wir betreffen uns jedes Mal selbst. Schön wäre es zumindest. Sind wir einfach mal so positiv. Freue mich auch. Hoffe, du bist ebenfalls gut vorbereitet. Ich für meinen Teil habe auf jeden Fall die 6 Kapitel gelesen und kann dazu was sagen.
Das ist doch schon mal als Mindestanforderung gar nicht so verkehrt, würde ich sagen. Ja, die Kapitel wurden ein Ticken länger. Wir haben gut Seiten gemacht, würde ich behaupten. Mhm. Wie sich das jetzt auf die Story auswirkt, das ich mal dahingestellt. Aber wie geht es dir momentan? Wie bist du im Roman? Ist er momentan einer der besseren, der schlechteren?
Boah, das ist tatsächlich schwierig zu sagen. Es ist jetzt kein kompletter Reinfall, wie ich finde. Wir hatten es letzten Mal schon angesprochen, zieht sich ein bisschen. Ist aber auch ein Phänomen generell der Bücher, dass da jetzt nicht ein Highlight ans nächste Press aneinander hängt. Aber ja, ich glaube, dem Buch kann man soweit ganz gut folgen. Ist auch relativ nachvollziehbar vielleicht aufgebaut. Ob man jetzt immer mal alles in dieser Tiefe behandeln muss, weiß ich nicht. Wir hatten es ja auch letztes Mal besprochen am Anfang. Viel letztendlich Spiel am Spieltisch gehangen. Jetzt geht es ein bisschen vorwärts, jetzt gehen wir da ein bisschen in eine andere Richtung. Es hat ja letztes Mal schon angefangen. Ja, ich hoffe, da kommt noch ein bisschen was. Wir haben aber ja auch noch mal 2 Folgen dann. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du da dem schon mehr abgewinnen kannst. War jetzt ja keine Banger-Kritik von mir, so muss man ja auch sagen.
Nee, vermutlich nicht. Also 5 Sterne waren es auf keinen Fall. Ich finde, du merkst halt, dass es einer der früheren Romane ist, ja. A, in der Charaktererzählung, aber auch die Zeit, die sich Fleming nimmt, um die Geschichte zu erzählen und auch die einzelnen Protagonisten einzuführen oder die Umgebung einzuführen. Es ist auch ja rein optisch viel dicker als die Bücher, die wir zuletzt gelesen haben, die eher am Ende seines Schaffens standen. Ob das immer positiv ist, ich stimme dir auch zu, manchmal wirkt es einfach sehr, sehr langatmig, sehr, sehr auserzählt an der einen oder anderen Stelle und das baut ganz oft hier leider gar nicht den Spannungsbogen auf oder erzählt irgendwelche spannenden Sachen, ja, sondern es verliert sich dann mehr oder weniger.
Ich finde, was am Anfang da dran ganz cool war, jetzt speziell von dem Buch, jetzt lesen wir die nicht wirklich in der Reihenfolge, wie er sie geschrieben hat, dass man am Anfang von Moonraker nochmal einige Infos kriegt rund um Bond, um den Secret Service, ne? Einfach so ein generelles Setup aufgebaut wird und das finde ich eigentlich ganz cool, weil man da nochmal schon viele Infos kriegt und sich auch nochmal das ein oder andere zusammenreimen kann, aber das ist jetzt halt an der Stelle, wo wir jetzt im Buch sind, nicht mehr unbedingt der Fall, da geht es dann um andere Details, die jetzt, ja, wie du sagst, drumherum alles beschrieben wird, ob das so notwendig ist, macht es ein bisschen zäher, dann dem kann ich nicht mehr ganz so viel abgewinnen, wie vielleicht am Anfang.
Ja. Okay, ich denke, wir können ja nach der Kapitelbesprechung nochmal das ein oder andere Wort über den Roman verlieren. Jetzt wäre es wieder eine Stelle, wo du uns dankenswerterweise abholst und erzählst, was so bisher geschah.
Mache ich wie immer gerne. Ich hab ja groß angekündigt, dass ich vorbereitet bin. Dann muss ich das jetzt ja auch mal unter Beweis stellen. Ja, wie schon gesagt, wir sind im dritten Teil vom Buch Moonraker angekommen. Bond ist letztes Mal ja mutmaßlich so langsam in seinem Fall angekommen. Das Ganze hatte ja im ersten Teil angefangen mit M's persönlichen Absichten, die dann darin gipfelten, dass Bond einen netten Spieleabend im, jetzt helf mir kurz auf die Sprünge, wie hieß der gute Club?
Blades,
genau, hatte und ja, da sich erstmal austoben durfte. Sein Gegner war der größte Gutmensch, den es gerade in der Zeit in England gibt, Sir Hugo Drax. Und ja, M hat ihm unterstellt, dass dieser falsch spielt und wollte ihn eigentlich nur überführen. Daraus ist dann irgendwie ein persönliches Battle von Bond geworden. Der ganze Aufhänger ist dann eben, dass sich Drax im Moment mit einem atomaren Raketenprojekt für die Sicherheit von England engagieren will und England eben zum sichersten Land machen will. Allerdings, das war dann letztes Mal im Buch Teil 2 oder in unserem eingeteilten Buch Teil 2, war es plötzlich so, dass zwei Personen auf Drax Firmengelände ermordet wurden, beziehungsweise nahe angrenzenden Bar. Und ja, Bond da auf einmal eingeschleust wird und die Sicherheitsgeschäfte von seinem Vorgänger Talon übernehmen soll. Und ja, jetzt geht es quasi darum, dass wir die letzten 4 Tage vor dem Teststart der Rakete sind und Bond das alles auf Sicherheit überprüfen soll. Genau, und Drax dann jetzt quasi in einer anderen Situation ein bisschen unterstützen darf und die Missionsziele quasi sichern soll. Er trifft dort auch noch, oder das haben wir kurz gehabt, traf dort auch noch auf seine vermeintliche Mitstreiterin Gala Brandt. Die ist wiederum vom MI5, also irgendwie so ein bisschen Konkurrenz. Die hat ihn jetzt auch nicht gerade mit offenen Armen empfangen. Aber da wird es, denke ich, auch noch ein bisschen weitergehen. Und was Bond jetzt im Konkreten auf dem ganzen Firmengelände noch so tun darf, einen groben Überblick hat er ja schon gemacht mit einem kleinen Rundgang, da waren wir stehen geblieben, erfahren wir dann heute. So mal in aller Kürze und ja, vielleicht ein bisschen
verwirrt auch.
Verschiedene Erzählstränge. Wir sind dann recht bald aus diesem Spiele-Ding rausgekommen und ja, hoffentlich wird es ein bisschen spannender noch. Ich weiß nicht, wie es dir die letzten Male ging.
Ja, das können wir durchaus hoffen. Ich würde dann einfach mal reingehen. Ja. Wir haben ja wieder 6 Kapitel dabei. Ich starte rein mit Kapitel 13 mit dem Titel Tödliche Berechnungen. James begibt sich in diesem Kapitel auf Spurensuche und arbeitet die nahegelegenen Optionen ab. Wie praktisch, wenn man einen Ansatzpunkt in den eigenen 4 Wänden hat. Ob man ehrlicherweise so viel schlauer aus dem gesammelten Hinweis wird, sei mal dahingestellt. Doch mit Bonds Kinderdetektivset kann er vermeintlich wichtige Spuren sichern. In seinem Kopf beginnt sich das Karussell zu drehen und die ersten Theorien nehmen so langsam Gestalt an. Wir werden sehen, was der harte Faktencheck rund um die Kartografie mit sich bringt. So. Schwere Geburt, aber jetzt haben wir es. Also, James erwacht am Mittwoch. Wir brauchen so ein bisschen eine Zeitline. Das wird bei mir im Buch auch recht prominent gemacht. Es gibt eine Dreiteilung und dann hast du den Anfang der Woche, Montag, Dienstag, dann hast du Mittwoch, irgendwie Donnerstag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und dann den Freitag auf jeden Fall als D-Day. Es ist Mittwoch, also 2 Tage vor dem offiziellen Start von Moonraker und er erwacht in seinem neuen und Talons altem Zimmer. Er findet dort einen Koffer und ein Fernglas und einen verschlossenen Aktenschrank mit einem Vorhängeschloss.
Wie so ein Escape Room oder so, wo er sich jetzt mit ein paar Rätseln rauskombinieren muss.
Ja, das Gute ist, er kennt die Schwachstelle bei diesem Schrank. Er muss ihn einfach nur anheben und kann dann von unten den Mechanismus lösen und denkt direkt daran, dass Talon nicht allzu lange beim MI6 hätte bleiben dürfen, wenn er seine Sachen wirklich so schützt. Das ist ein bisschen schwach. Er findet in dem Schrank eine Karte von der Umgebung und nutzt erstmal sein Fingerabdruckset, was er dabei hat. Also es wird schön Pulver drauf gemacht.
Was man so auf Tasche hat.
Mit Pinseln gearbeitet und anschließend das Ganze abfotografiert. Und dort werden 2 unterschiedliche Personen sichtbar gemacht, also 2 unterschiedliche Abdrücke, die er eben dokumentiert. Weiterhin findet er 2 sehr dünne Linien bzw. Furchen auf dieser Karte, kaum sichtbar. Nur mit seinem scharfen Auge und eben diesem Pulver wird es ein bisschen sichtbarer. Und diese 2 Linien bzw. Furchen grenzen knapp an der Küste, also treffen an der Küste aufeinander und markieren damit quasi irgendwie einen Punkt. Und James überlegt, ob das eine spezifische Beobachtung von Talon war. Sie wurde auch wirklich nur ganz leicht reingebracht, sodass es eigentlich nicht wahrzunehmen ist, wenn man nicht weiß, dass sie da ist. Dann nimmt er in diesem Moment eine Bewegung auf dem Flur wahr. Das ist sehr wahrscheinlich Drax, der nachts durch die Gänge geht und auf seinem Weg in sein Zimmer ist. James wartet ab, bis es wieder ruhig wird und er davon ausgegangen ist, okay, Drax, der wird sich jetzt ins Bett gelegt haben. Dann geht er wieder an den Schrank.
Das war auch bei mir einfach wieder gar nicht drin mal. Also,
ja, aber es hat auch nicht
wieder gut einzusteigen. Das
hat nicht zur Geschichte beigetragen.
Bei mir war dann hinten nämlich, er versucht besonders ruhig zu bleiben und wartet irgendwie noch ewig ab, bis er sich dann schlafen legt und so, um niemand aufzuwecken. Ich denke so, jetzt kam bei mir halt voll random, aber wenn davor halt schon irgendwie ein bisschen Bewegung im Haus war, dann macht es wieder Sinn. Aber ja, für die Geschichte eigentlich
irrelevant. Ist irrelevant. Genau. Er geht dann wieder in den Schrank und findet dann dort noch sämtliche Personalakten der Deutschen, die hier arbeiten, und beginnt diese zu durchforsten. Dafür braucht er 2 Stunden, wird bei mir klar gesagt. Das Ergebnis: keiner ist in der Vergangenheit politisch oder kriminell irgendwie auffällig gewesen. I doubt it. Kurz nach der Kriegszeit in Deutschland ist ein bisschen unwahrscheinlich, aber okay. Das ist
die Frage, welche Maßstäbe du halt ansetzt.
Und das, was James noch viel mehr triggert: keiner hatte auf den Bildern, auf diesen, also sie hatten dann auch ihre Bilder in den Akten, irgendein Schnurrbart. Das ist auch seltsam.
Ach, da ist wieder die Schnurrbart-Scheiße. Die fehlt bei mir ja auch komplett.
Dein Fetisch ist ja spart geblieben. James will die Sachen jetzt nochmal von seinem Verein, also vom MI6, checken lassen und schaut aus dem Fenster in die Nacht, überlegt, was Talon wohl gesehen hat, was er da auf der Karte markiert hat. Das Fernglas hat zufälligerweise auch Nachtsichtgerät integriert und Talon muss so seine groben Messungen heimlich vorgenommen haben, irgendwie von den Dächern aus, und dann irgendwie die Distanzen einschätzen zu können und eben seine Ergebnisse auf der Karte einzutragen. Die Karte hat James jetzt in seinem Koffer verstaut. Vermutlich wurde Talon bei eben diesen Beobachtungen irgendwie erwischt, und die Karte konnte aber nicht wirklich sichtbare Beweise liefern, weil das, was er markiert hat, echt schwer zu finden ist, zum x-ten Mal jetzt. Dafür ist das Fernglas aber ein guter Indikator, und ja, kurz nach seiner Entdeckung war er tot. Komischer Zufall.
Kann man 1 zu 1 zusammenzählen vielleicht, ja.
James mahnt sich an, nun keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. Der Deutsche hat ihn sicherlich nicht erwischt beim Schnüffeln und ist auch nicht der Mann, den James aktuell im Fokus hat. Laut den Akten, die Fingerabdrücke von der Karte gehören nämlich zu Krebs, dem schmierigen Handlanger oder in Drakes Namen Adjutanten. James hat diese aus der Akte eben abgeglichen und ja, die passen und die anderen sind halt Talents. Das wäre dann schon mal irgendwo ein Indiz. Ist es aber realistisch? Drax muss ihn ja eigentlich die ganze Zeit im Auge haben. Also weiß Drax davon, weiß Drax nicht davon? Das ist eine Frage, die werden wir uns heute über alle Kapitel stellen. Mhm. Aber die Vergangenheit zeigt auch einige Präzedenzfälle auf, die eben bewiesen haben, dass auch die rechte Hand mal gegen den eigentlichen Gebieter antreten kann oder eine Intrige spinnt. James legt sich nun endlich ins Bett, verstaut zum Schutz mal wieder seine Waffe unter dem Kissen. Ist uns ja noch ein Begriff aus dem letzten Roman. Er hat sehr viele Fragezeichen im Kopf und viele Antworten verschließen sich aktuell noch vor ihm. Und To-Dos hat er sich auch welche aufgezeichnet in seinem Kopf. Nämlich: als allererstes will er morgen Wallace informieren. Dann möchte er Krebs unbedingt checken und im Auge behalten. Selbstverständlich muss das Moonraker-Projekt geschützt werden. Und was er auch möchte, ist endlich mal mit Brand Kontakt aufnehmen, nachdem sie ihn hat so hängen lassen beim Abendessen. Also der Tag ist reichlich gefüllt. Jetzt wird aber erstmal geschlafen und er nimmt sich vor, um 7 aufzustehen, um eben dann die Sache mit Wallens mal anzugehen.
War das bei dir auch so ein Ding, dass er sich irgendwie die Uhr eingeprägt hat und dann drauf eingestellt hat, ich will um 7 aufwachen, und so am nächsten Morgen so Punkt 7 hat er, schlägt er die Augen auf. Das ist geil. Würde ich auch mal gerne ausprobieren, aber ich weiß nicht, ob mein Arbeitgeber das so cool findet, wenn ich dann irgendwie so 3 Stunden später komme.
Ja, er hat auf jeden Fall eine sehr gute innere Uhr, wie du schon sagst. Punkt 7 ist er wach, macht sich fertig für den Tag, steigt dann leise in sein Auto, fährt Richtung Wald, schaut sich das Haus an und erkennt, dass Talon vom Dach aus über die Schutzmauer sehen konnte und damit seine Berechnung anstellen konnte. Also seine Theorie erhärtet sich so ein bisschen. Dann beschäftigt sich James noch mit dem South Goodwin Feuerschiff, und das war wieder eine Sache, wo ich recherchieren musste, weil ich damit nichts anfangen konnte.
Hab ich doch tatsächlich auch gemacht.
Ja, das ist in dieser Bucht tatsächlich auch in der Realität ein Thema gewesen, um als quasi Leuchtturm auf dem Wasser zu gelten. Also diese Schiffe liegen einfach da, die bewegen sich nicht, die haben eine minimale Besatzung überhaupt und arbeiten mit einem Nebelhorn und mit Lichtern, um andere Schiffe zu guiden und eben von dieser gefährlichen Bucht fernzuhalten, weil das zeitgleich reiner Schiffsfriedhof ist. Mhm. Das muss man halt erstmal schnallen, wenn man es nicht weiß.
Genau, ich denke auch die ganze Zeit so, was wird denn immer von irgendeinem Flaggschiff oder was weiß ich was gesprochen? Und, okay. Ich muss dann auch nachschauen, war aber ja, ist schon mal interessant dann auch. Und es gab, glaube ich, mindestens 2 oder 3 von den Schiffen, ne? Ja. Nord, Süd und ich meine noch was.
James verfällt dann kurz in so eine poetische Denke und grübelt über das traurige und immer gleiche Dasein dieses Schiffes nach, was ja sein Zweck jetzt schon erfüllt hat und nie was von der Welt sehen wird, und die Besatzung hat immer das Gleiche vor sich. Aber vielleicht könnten die ja gesehen haben, was auch Talon sah, also könnte man da nochmal nachhaken. James fährt jetzt nach Dover, kennt er sich anscheinend auch bestens aus, weil er weiß, wo es das beste Frühstück gibt, und anschließend geht er für einen Call mit Volans auf die Polizeistation. Dieser ist verwundert, dass James noch keinen Kontakt zu Brand hatte. Eigentlich müsste sie mitbekommen haben, was da Talon beobachtet hat. Aber ihr wurde nichts berichtet, also irgendwie ist das ein bisschen seltsam. James schickt Wallens dann die Karte zu und auch die Fotoabzüge, die er gemacht hat. James wird jetzt mit Brand aktiv reden und Wallens will mit der Küstenwache sich auseinandersetzen und auch die Besatzung vom Feuerschiff befragen. Er fragt, ob James sonst noch irgendeinen Verdacht hat, aber da sagt James nein. Er lässt erstmal seine Schnurrbarttheorie und diese ganzen Halbwahrheiten behält die erstmal für sich, weil das würde zu nichts führen. Da ist jetzt noch kein wirklicher Beweis dahinter. Abschließend liest James noch Zeitung, diese Zeitung berichtet über Talons Tod und die Aufklärungsarbeiten dessen, dass die jetzt abgeschlossen sind, und zeigt nochmal dieses neutralisierte Bild von Brand, wo James sagt, ja, also damit ist es gar nicht so einfach, sie zu erkennen. Okay, da macht er sich zurück. Um Punkt 9 ist er wieder am Anwesen und sieht, wie eine Sirene die Schichtbeginn ankündigt. 12 Deutsche laufen im Gleichschritt zur Moonraker-Halle oder marschieren vielmehr. Und James denkt sich, alles klar, hier ist wieder die deutsche Genauigkeit. Dafür wurden die Jungs wahrscheinlich eingekauft. Und damit, also mit der Ankunft wieder auf der Basis, endet bei mir Kapitel 13.
Ja, soweit mescht es noch bei uns mit der Überlagerung. Sehr schön. Das macht mich zuversichtlich für die heutige Folge. Wir waren ja letzte Woche ein bisschen skeptisch. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt in 14 rein. Ich glaube, viel zu besprechen gibt es für das Kapitel nicht, außer du hast da was hinzuzufügen. Es scheint aber auf jeden Fall eine Menge an Informationen gefunden haben, der Gute, womit man weiterarbeiten kann. Gut, den Wetterbericht hat Bond beim Zeitungslesen noch ausgespart. Wie passend, denn wir erhalten tiefgründige Einblicke in das Leben einer Sekretärin, die sich unter anderem um Wetterdaten kümmern darf. Und surprise, in diesem Falle sind Wetterberichte nämlich gar nicht so unerheblich. Dennoch, die Großwetterlage scheint recht entspannt zu sein. Für unseren Jungspund Bond also die beste Zeit, mal ein paar Nachforschungen anzustellen. Doch er ist nicht der Einzige, der mehr über andere wissen will und sich auf die Suche macht. Und Drax, der will von allem nichts wissen. Begeisterung, dass sich seine rechte Hand verselbstständigt, sieht in jedem Fall aber auch anders aus. Genau, wir bekommen zum Einstieg, Bond ist zurück in der Basis, den lassen wir erstmal links liegen. Wir bekommen zum Einstieg in Kapitel 14 einen kleinen Ausschnitt aus dem Alltag von der guten Gala Brand. Die ist ja bisher noch nicht wirklich in Erscheinung getreten, außer dass sie namentlich genannt wurde. Und ja, sie hat nicht wirklich einen spektakulären Job hier bei Drax. Sie ist halt seine Privatsekretärin und sie gibt so ein paar Einblicke in ihre Aufgaben. Eine der Hauptaufgaben ist es eben, die sie jeden Tag quasi als erstes zu erledigen hat, die Auswertung der Wetterberichte für Drax zusammenzuführen und zur Verfügung zu stellen. Und ja, sie hat in Summe eine ganz gute Position inne bei Drax, um dann eben auch an Wallens gute Berichte liefern zu können. Sie hat ihr Büro, das quasi Wand an Wand mit dem von Drax ist, sogar ein bisschen aufgepimpt und irgendwie ein Guckloch in die Wand reingebohrt, um ihn auch irgendwie so ein bisschen überwachen zu können, was mitkriegen zu können. Das ist bisher auch noch unbemerkt geblieben, also sie ist da noch auf der sicheren Seite. Und ja, auf der anderen Seite stellt sie auch fest, dass sie ja jetzt schon für den MI5 arbeitet, aber eben auch so ein bisschen Sympathisantin von dem ganzen Projekt. Es ist ja ein Phänomen, was wir auch immer wieder haben. Bond ist ja eigentlich auch total wohlwollend dem Projekt gegenüber und eigentlich letztendlich auch Drax. Und so geht es eben auch der guten Gala Brand, die sagt so, ja, ich weiß nicht, was ich von Drax halten soll, aber das Projekt und wie das geführt ist und was dahinter steckt, ist eigentlich schon ganz cool. Ja, deshalb sagt sie auch, eigentlich würde ich gerne mehr als nur Sekretärin sein. Ich würde gerne wichtigere Arbeiten für das Projekt leisten und nicht nur die Wetterdaten zusammentragen. sondern auch am liebsten direkt an der Rakete selbst arbeiten oder da vor Ort irgendwelche Aufgaben übernehmen. Doch, und das ist dann der nächste Haken, sie hat das Gefühl, dass Jax ihr irgendwie misstraut. Das hat er so offensichtlich zwar noch nie adressiert, hat es auch noch nie gesagt. Allerdings weiß sie, durch ihr Guckloch unter anderem, dass er jeden Tag ihre Berichte, die sie ihm zur Verfügung stellt, prüft und mit dem guten Dr. Walter auch nochmal gegenrechnet. Und um dann neue Werte in eins seiner schlauen Büchlein einzutragen, das triggert sie tatsächlich ein bisschen. Und ja, so geht sie dann auch wieder an dem aktuellen Tag, an dem wir sind, das dürfte auch nach wie vor der Mittwoch sein, wieder mal ihrer relativ öden Arbeit nach, Briefe zu sichten, und es ist dann 9 Uhr, als der Schichtwechsel eben anfängt. Das heißt, jetzt sind wir wieder an dem Moment angekommen, wo Bond das Gelände quasi auch wieder erreicht, und das ist auch gleichbedeutend mit dem Arbeitsstart von Jax. Er hat auch an diesem Tag natürlich nichts Besseres im Sinn, als die Ergebnisse von ihr, die sie von den Wetterdaten zur Verfügung stellt, mit Walter gegenzurechnen. Und während sie eben dem Gemurmel lauscht, beginnt sie über Bond nachzudenken, und wir kriegen so ein paar Anhaltspunkte, was sie eigentlich von Bond hält, und sie hält ihn für ziemlich eingebildet und, man hört selten, für zu jung. Das ist mal was ganz Neues.
Echt?
Ja, es stand bei mir zumindest.
Ach ja.
Ist ja irgendwie ein bisschen jung für das, was er macht, und dadurch dann eingebildet und kann ja eigentlich auch nicht viel. Und sie weiß natürlich auch, das haben wir jetzt auch schon öfter gehört oder denkt, dass das die falsche Zuständigkeit ist, weil der Secret Service im eigenen Land eigentlich nichts zu suchen hat, sondern dass die Aufgaben vom MI5 sind. Außerdem hätte sie sich gewünscht, dass eigentlich jemand Befreundetes, wenn schon jemand vom Secret Service kommt, jemand Befreundetes von ihr kommt, oder am besten noch aus ihrem eigenen Laden, aber das war dann wohl offensichtlich auch nicht, und jetzt muss nichts, und jetzt muss sie eben mit Bond vorlieb nehmen. Man hatte ihr versichert, dass Bond einer der größten Asse im ganzen Schuppen vom Secret Service ist. Das bezweifelt sie stark. Sie bleibt sehr skeptisch und ja, fragt sich eh, was er in der kurzen Zeit eigentlich ausrichten soll. Viel Zeit bleibt ja nicht mehr. Aber ein kleiner Pluspunkt kann sie ihm dann doch noch zugestehen. Er sieht ja immerhin nicht ganz schlecht aus. Reicht aber nicht vollkommen, um sie komplett zu überzeugen. Das heißt, sie hält wenig von ihm und hält sich deshalb auch relativ bedeckt gegenüber ihm. Das hat er ja auch schon festgestellt. Und ja, sie denkt sich noch, sie hat ihm gezeigt, wer hier das Sagen hat und wer hier der coolere von beiden ist. Und hat letztendlich auf solche Schnösel eben keine Lust. Für ihre Verständnisse sitzen die echten Detektive eben im MI5. Also eigentlich ist sie, glaube ich, hier die Eingebildete, die das Ganze auf Bond irgendwie ein bisschen projiziert. Und ja, sie sagt halt, sie will am Ende ihre spärlichen Beobachtungen, die sie bisher machen konnte, zurückhalten, um Bond dann vor Dummheiten zu bewahren, weil sie ihm eben nichts zutraut. Mal sehen, wie lange sie diese kühle Art aufrechterhalten kann, denn nach einer kurzen Besprechung in Jax' Büro, zu der sie hinzugezogen wird, steht Bond plötzlich an ihrem Schreibtisch bei ihrer Rückkehr. Also so schnell kann es gehen, und sie darf sich doch mit ihm auseinandersetzen. Das trifft sich ganz gut, denn Jax hat gerade nach ihm schicken lassen. Das heißt, sie hätte ihn eh holen müssen. Es ist eigentlich ganz gut, dass er auf ihrem Schreibtisch sitzt oder an ihrem Schreibtisch. Und sie lässt sich dann tatsächlich auch auf ein kurzes Geplänkel ein. Ja, bei dem man durchaus den Eindruck erhalten kann, dass Bond ein abgehobener Arsch ist. Also er hat natürlich wieder ein paar Sprüche parat, die kommen jetzt bei ihr auch nicht so gut an. Er schafft's aber dennoch durch seine Beobachtung, er hat zum Beispiel das Loch in der Wand bemerkt und so weiter, irgendwie ein bisschen Eindruck bei ihr zu machen und ein bisschen das Eis zu brechen, dass sie ihm nicht mehr ganz so negativ gegenübersteht. Viel mehr Zeit haben sie dann aber auch zu zweit nicht. Es geht weiter zu Jax, der sie bereits erwartet. Und ja, der hat gleich natürlich, wer hätte es erwartet, eine Bemerkung über Bonds morgendlichen Ausflug, findet es natürlich irgendwie nicht so cool, wertet es auch als Zeichen von Misstrauen oder dass Bond hier irgendwie seine eigenen Aktionen fährt und sagt so, hey, guter Mann, hier hätte es auch ein Telefon gegeben, dafür brauchst du nicht bis nach Dover fahren, also ein bisschen überzogen. Und Bond sagt so, nee, das ist schon alles gut so, lehnt dankend ab und so, gibt dann auch noch einen Hinweis auf Talon, so unter oder im übertragenen Sinne, dass der das ja genutzt hätte und man sieht ja, wie es ihm ergangen sei. Zudem bekommt er dann endlich auch noch den Schlüssel für den Aktenschrank, den er ja schon lange geknackt hat, und Jax scheint ihm ihn bewusst vorenthalten zu haben. Er sagt dann sowas wie, ja, habe ich am Vorabend vergessen, upsi, hier hast du noch, jetzt kannst du dich ja auch mal richtig an die Arbeit machen. Ja, die labern eben auch noch ein bisschen. Bond nutzt aber dann auch mal die Gelegenheit und versucht ein bisschen weitere Infos zu kommen. Er thematisiert Krebs und fragt, ja, was es denn mit dem so auf sich hat. Und er scheint da bei Drax auf jeden Fall auf ein sensibles Thema gestoßen zu sein, denn Drax teilt ihm dann in einem Überschwang an Mitteilungsbedürfnis mit, dass er ihm nur bedingt traut, also dass Krebs nicht seine volle Rückendeckung genießt und er ihn auch schon das ein oder andere Mal beim Schnüffeln entdeckt hat. Das Blöde nur, Krebs hatte eigentlich jedes Mal gute Antworten parat, sodass er ihm noch nicht viel anhaben konnte, aber ja, er scheint auch bei Drax so ein bisschen auf der Abschlussliste oder auf der Liste zu stehen von Personen, denen nicht ganz getraut wird. Bond soll ihn deshalb bitte auch mal im Auge behalten und ist, ja, Drax ist auch beeindruckt, dass Bond ihn da so schnell überführt hat oder da schon so schnell auf ihn aufmerksam geworden ist und Bond sagt, ja, hier berufliche Erfahrung war natürlich kein Thema. Er will aber dann natürlich auch noch wissen, was die gute Gala von dem ganzen Krebszeug hält und versucht sie da wieder ins Gespräch mit einzubinden und die ist wieder komplett unterwürfig, geht voll in ihre Rolle auf als Sekretärin und sagt so, ja, eigentlich verstehe ich davon ja nichts, aber ich teile die Einschätzung von Drax, es ist tatsächlich ein richtiger Schnüffler, der war auch schon bei mir im Zimmer, dass er nicht an meiner Unterwäsche war, ist schon das Größte, ist noch das Einzige, aber hat wohl alles auch auf den Kopf gestellt und sie hat ihn dabei erwischt. Und Drax, ja, der ist jetzt völlig durch, der kocht dann doch und ist da ziemlich angepisst, sieht sich bestätigt, scheint also auch nicht unbedingt der größte Freund von Krebs zu sein. Und damit endet bei mir Kapitel 14. Ja. Du darfst gerne zu Kapitel 15 übernehmen.
Gerne, wir wollen jetzt wissen, was es mit dem guten Krebs hier auf sich hat. Kapitel 15, harte Gerechtigkeit. Ist nun der Feind des Moonraker-Projekts ausfindig gemacht worden? Die ersten Anschuldigungen liegen vor, doch Drax springt für seinen Mann in die Bresche und möchte tunlichst eine auffällige Bestrafung verhindern. Selbstverständlich zum Wohl des Projektes. Dafür bekommt Bond ein Date am Nachmittag aufgezwungen, ganz zu seiner Freude. Was könnte es Schöneres geben, als mit Dovers Next Topmodel einen Tag am Strand zu verbringen? Wäre davor nicht ein ungebetener Gast im eigenen Zimmer anzutreffen, welcher seine dreckigen kleinen Pfoten nicht für sich behalten kann? Da helfen auch keine freundlichen Worte mehr.
Jo, so schnell kann es gehen. Auf einmal ist Draxler wohl doch hier. Springt in die Bresche. Ja, jetzt habe ich gerade was anderes gesagt. Bin ich gespannt, wie du es auflöst hier.
Ja, gib mal Gas. Ist ein ambivalent der Gute. Ja, das Thema rund um Krebs ist ein ziemlicher Downer und es entsteht eine Stille. Seltsam, ja, dass sich so schnell die Verdächtigungen erhärten und ein schwarzes Schaf gefunden wurde. Die Frage ist nur, für wen arbeitet der? Weil, dass er da aus Eigeninitiative arbeitet, ist relativ unwahrscheinlich, sondern dass er irgendwer dahinter steckt. Drax sagt, damit sei es beschlossene Sache. Man wird tunlichst vermeiden, dass Krebs der Anlage zu nahe kommt. Er wird in eine Art offenes Hausarrest gesteckt. Drax hat morgen noch einen Termin in London. Da würde er Krebs auch gerne mitnehmen. James soll sich um ihn kümmern, wenn er meint, er müsste weggesperrt werden. Bitte, aber am besten wäre das jetzt nicht, weil das würde ja für ordentlich Aufregung sorgen. Und das Team ist ja eh schon so unter Stress. Und wenn dann jetzt sowas noch rauskäme, das könnte das ganze Projekt gefährden, also finden wir da vielleicht eine andere Lösung. James stimmt zu, denkt sich seinen Teil, wer könnte denn wohl mit Krebs kooperieren? Niemand, er hält sich für was Besseres laut Drax und redet eigentlich auch nur mit Walter und dem Hauspersonal. Vermutlich spielt er einfach gerne Detektiv. Kann man denn nicht die Sache jetzt an sich einfach vergessen und an Tisch kennen, ist doch jetzt auch gut. James, ja, stimmt dann halt zu, was hat er für Optionen und hat aber ein anderes Denken, als er eigentlich verbal äußert. Dann erklärt der gute Sir Hugo auf, wie das weitere Vorgehen aussieht. Heute ist Betankung. Diese überwacht er höchstpersönlich und Walter sowie zwei Dudes, die vom Ministerium kommen. Morgen werden dann finale Tests mit offenem Dach durchgeführt und die Rakete wird startklar gemacht. Und am Freitag ist dann eben der große Tag, wo alles fertig ist, inklusive Live-Schalte von der BBC. Ein Schiff wird dann morgen den Raum der Landezone freihalten. Dort wird dann auch das BBC sein und man versucht die Rakete dann auch am Freitag zeitnah zu bergen. Sowohl das Kabinett als auch die Royals werden die Sache mittels Live-Übertragung verfolgen. Darauf ist Hugo extrem stolz. Jetzt soll eben nur die Sicherheit gewährleistet werden. Draußen haben sie Polizei, Air Force, die haben alles im Griff. Aber hier drin, das ist James' Aufgabe und dafür ist er verantwortlich. Wie sieht er gerade den Stand der Dinge? Und James sagt, oh, sieht alles eigentlich super aus. Vorerst hat er keine Bedenken, außer eben Krebs. Den wird man aber mit unwichtigen Aufgaben abspeisen, verspricht ihm Drax, sodass der nicht irgendwie Gefahr läuft, das ganze Projekt zu sabotieren. James soll sich doch einfach mal am Nachmittag den Strand und das Abgassystem anschauen, weil das könnte eine Schwachstelle sein. Da könnte man die Anlage unbefugt betreten und Brand wird ihn auch begleiten. Sie nimmt Drax Wunsch ohne große Begeisterung wahr und stimmt zu. Also ich glaube, sie hat nach wie vor immer noch keinen Bock auf Bond. Der schaut sich die Sache an, oder will sich die Sache der Sache annehmen, aber erst nach dem Mittagessen. Jetzt folgt er Brand zu Walter, der am unteren Ende der Rakete zugange ist und sagt auch Drax nochmal, ja, er will sich nochmal ein bisschen was hier angucken. James gutachtet Brand. Sie ist sehr begeistert optisch von der Rakete. Also dieses Ding ist anscheinend wirklich eins der 7 Weltwunder, was alle in den Bann zieht. Und betont noch mal, wie ansehnlich die gute Frau ist. Jedoch kann sich James ihre beruflichen Qualitäten sehr gut vorstellen. Vielleicht ist sie sogar im Nahkampf besser ausgebildet als er selbst. Sie wirkt überaus fähig, also da wird man mit Komplimenten um sich geworfen. Nachdem Walter und Brandt dann miteinander geredet haben und dann wieder zu Drax gehen, macht sich James auf den Weg ins Haupthaus. Er genießt draußen die sommerliche Atmosphäre und führt sämtliche Begleiterscheinungen, die auch sämtliche Begleiterscheinungen mit sich führt. Also die Blumen blühen, die Hummeln summen und so weiter und so fort. Alles wunderschön. Im Haus spielt James mucksmäuschenstill den Einbrecher oder mimt den Einbrecher und schleicht sich eben durch das Anwesen hin zu seinem Zimmer, entdeckt, dass die Tür aufsteht und tatsächlich Krebs da gerade kniet und sich an seiner verschlossenen Tasche zugange macht. James tritt ihn dann dermaßen in den Arsch, dass er quer durch die ganze Bude fliegt und sich gehörig den Kopf stößt mit Tendenz zum Schädelbasisbruch, dann ausgestreckt und K.O. in dieser Bude liegt. James checkt das auch nochmal, der ist halt wirklich ein komplettes Knockout und findet nichts in seinen Taschen, was von Belang ist. Also es war ein Dietrich-Set und es gibt Messer und Totschläger, aber jetzt keine Beweise, die für ihn wichtig sind. Dann braucht er 10 Minuten, um Krebs wieder in den Bereich oder in die Welt der Lebenden zurückzuholen. Doch der verweigert komplett die Befragung, sagt, nur Drax ist der Rechenschaft schuldig, er wird ihm hier gar nichts sagen und er handelt auch nur auf Anweisung. James droht ihm dann Gewalt an. Krebs sagt dann, er kann ihm am Arsch lecken, soll er doch machen. Und kriegt dafür dann einen Schlag aufs Schienbein. Den zweiten Schlag kriegt Krebs eben nicht mehr ab, weil er flüchten kann. Er rennt davon wie ein wild gewordenes Wiesel quer durchs Haus. James geht nur mit bis zur Tür, also er macht jetzt keine spannende Verfolgungsjagd auf. Ja, also wo will er halt auch hin? Also er wird ja jetzt nicht auf und davon in die nächste Stadt flüchten oder ins nächste Land flüchten, sondern er hängt ja am Rockzipfel von Drax, von daher wird man sich nochmal wiedersehen. Vielleicht hat Drax mehr Glück mit ihm, vorausgesetzt, dieser ist nicht der Auftraggeber. Also diese Theorie hält sich auch noch irgendwo. Bond fragt sich, ob Drax Krebs dazu beauftragt hat, hier rumzuschnüffeln, während er in der Halle zugange war. Und wie die Morde damit im Zusammenhang stehen, kann er sich immer noch nicht erklären. Vielleicht hat der Doppelmord auch nichts mit der Karte zu tun, vielleicht schon. Also es ist noch nicht ganz klar, wie die einzelnen Handlungsfäden hier zusammenhängen. James wird aus den Gedanken gerissen, da er durch die Polizei, also der Butler kommt, bringt einen Polizisten mit und es gibt eine Nachricht von Wallens für ihn. Der Anruf von Talon kam aus dem Haus heraus, also das hat er gechecken können. Die Crew vom Boot hat nichts gesehen, auch die Küstenwache hat nichts gesehen um diesen ominösen Punkt im Wasser, da der eingezeichnete Punkt zu nah an der Küste liegt. Also da haben sie keine richtige Sicht drauf. James verbrennt diese Info, das war ein Zettel, und zieht daraus seine Schlüsse. Jemand könnte von Talons Anruf Wind bekommen haben. Wenn er es schon aus dem Haus rausführt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch. Und das hat dann tendenziell zu seinem Tod geführt. Aber wie der Deutsche da reinpasst, erschließt sich ihm nach wie vor nicht. Für James gibt es gerade 2 Theorien. Eine gute, alles ist eigentlich super und das war wirklich ein Doppelmord aus Eifersucht, schlechtes Timing. Oder die schlechte, die ich glaube für alle Beteiligten die realistischere ist, Es geht um Intrigen, Verwirrungen und dunkle Motive, aber wie die ganzen im Eintracht oder in Bezug zueinander stehen, das ist nicht wirklich klar. Jetzt ist es endlich soweit, das Mittagessen steht an. James weiß noch immer nicht, für welche Theorie er sich entscheiden soll oder was er weiter verfolgen soll, aber er hofft auf einen erkenntnisreichen Nachmittag zusammen mit Gala Brandt. Und damit gehen wir aus Kapitel 15.
Jo, eigentlich sollte man meinen, er ist dem Ganzen ein bisschen näher gekommen. Also Krebs zumindest hat ja seine Karten so ein bisschen offengelegt, aber war ja auch im Vorkapitel schon angedeutet. Mal sehen. Hast du noch irgendeinen Take zu Kapitel 15?
Ja, also ich finde, und das spitzt sich ja jetzt immer wieder zu, das komplette Verschließen davor, dass Krebs tendenziell für Drax arbeitet oder Drax hier der Bösewicht sein kann, weil das wird nicht in Erwägung gezogen.
Der ist wie so eine Lichtgestalt, wird eigentlich ein bisschen untouchable behandelt. Ja, auch wenn, also als ob er es nicht weiß, so wenn er den Dude angestellt hat und ihn schon öfter beim Schnüffeln, was er ja sogar selber gesagt hat, erwischt hat,
ja,
weiß ich nicht.
Ja, naja. Er will ihn erst irgendwie als Strohmann opfern, aber dann die ganze Zeit doch nicht. Also dann, ja, ich kümmere mich und wir können jetzt aber auch nicht dies machen. Ja, wir halten ihn einfach ein bisschen näher. Und dieses Thema Krebs wird uns ja nicht in Ruhe lassen. Das wird ja ein wiederkehrendes Thema sein.
Absolut.
Aber, naja.
Jo, springen wir mal zu seinem schönen Nachmittag. Keine Arbeit? Kein Problem. An der wilden Küste Englands geht Bond auf Höhlenforschung und das auch noch im Duo. Endlich ist Zeit, in Ruhe zu reden. Und irgendwie ja auch ein bisschen mehr. Geplanscht wird nämlich auch noch, schließlich ist es auch plötzlich sehr heiß rund um unseren lieben Bond geworden. In trauter Zweisamkeit wählen sie sich also keiner Gefahr und sind sich auch in Bezug auf Drax und Krebs einig. Ein solides Duo. Doch das Stranddate endet jäh in einem beinahe Fiasko. Das Ganze bringt den Stein nämlich ins Rollen. Nach dem Essen macht sich Bond nämlich zusammen mit Brandt auf sein Date auf den Weg zum Strand runter. Sie steigen die Küste runter, die da relativ steil abfällt. Jo, herrlicher Nachmittag und ein herrlicher Spaziergang am Strand. Ich meine, kann man auch mal machen, wenn man in der Gegend ist, so ist nicht. Und ja, sie hat jetzt tatsächlich auch ein bisschen bessere Laune, wie Bond feststellt, ist froh, mal rauszukommen. Das schafft sie wohl offensichtlich als Sekretärin auch äußerst selten bei Drax. Und ja, endlich ist für Bond auch mal ein kleineres, wirkliches Gespräch möglich. Und die Gute ist, wie er feststellt, völlig ausgewechselt. Bond schafft es trotzdem, das Ganze fast wieder einzureißen. Sie ist wohl auch relativ begeistert von der Natur und pflückt da irgendwelche Blumen und Bond sagt so, ja gut, hier weißt schon, dass Blumen auch Gefühle haben und schreien können, also kommt er über die Schiene, punktet damit halt gar nicht. Ja, er kann das dann irgendwie kitten. Bond meint so, ist ein bisschen zu empfindsam und ja, das sieht sie dann andersrum genauso, dass Bond ja dann völligen Scheiß raushaut. Das kennst du ja so gar nicht vom Secret Service. Und das auch noch da, wo auf Leute geschossen wird. Also ein bisschen schizophren schon auch da. An der Stelle vom guten Bond. Ja, Bond kittet das, wie gesagt. Er lenkt das Gespräch dann erfolgreich auf den guten Krebs. Sag doch mal, ja, der hat seine gerechte Bestrafung ja erhalten. Und ja, wollte dann aber wurde dann von Drax nicht weiter bestraft, weil Drax der Ansicht war, das hat schon genug gesessen. Krebs darf aber, das ist die Konsequenz daraus, zukünftig sein Zimmer nur noch in Begleitung verlassen, so zumindest die Zusicherung von Drax. Und ja, berichtet ihr das eben und dann auch von seinen verschiedenen Gedanken und Theorien, die du ja noch am Ende vom letzten Kapitel angesprochen hast. Ja, aber dass er letztendlich nichts wirklich Handfestes gefunden hat, das ist natürlich ein bisschen tricky, weil damit kann man dann nicht so viel wirklich anfangen mit. Er spart auch nichts aus von seinen Überlegungen, ist völlig transparent, weil er ihre Meinung wissen will und sie schon als Verbündete auch anerkennt und sieht. Sie denkt wiederum, dass Bartsch, das ist der Typ, der irgendwie die Leute oder den Talon niedergeschossen hat, sicher einfach die Nerven verloren hat und durchgedreht ist, weil es kann ja mal passieren in so einer stressigen Situation und unter so einem großen Druck, bei dem da gearbeitet werden muss, den hohen Sicherheitsstandards, und geht mit Bonds Überlegungen irgendwie so mehr oder weniger mit. Und was Krebs betrifft, teilt sie eigentlich letztendlich auch seine Einschätzung. Der arbeitet halt für Drax, der will, und Drax selbst will eben auf Nummer sicher gehen, deshalb hat er so jemand wie Krebs angestellt, der halt alles doppelt checkt, weil eben Drax alles im Griff haben will, es darf nichts schiefgehen bei dieser Mission. Und beide sind sich einig, dass die Moonraker-Rakete, für dessen Sicherheit die beiden ja durchaus hier vor Ort sind, zumindest von Seiten der Regierung, vermutlich sicherer sind als die Kronjuwelen. Kann man so einschätzen? Weiß ich nicht. Im Moment läuft ja nebenher, wie von dir genannt, eben die Betankungsaktion, natürlich auch unter größten Sicherheitsstandards. Und sie sollen eben unten an der Küste die Höhle checken, aus der die beim Start die ganze heiße Luft quasi abgeführt werden soll. Und an dieser Höhle sind sie dann auch endlich angekommen. Und Bond kann sich so ein bisschen vorstellen, was für Kräfte hier walten. Es wurde ja jetzt schon mehrmals durch dieses neue Antriebsgemisch gesagt, dass da krasse Kräfte, krasse Hitzeentwicklung und so weiter entsteht. Und ja, sieht halt an dem Höhlenausgang von irgendwelchen Tests, dass da auch der Kalk teilweise, also der Kalkstein, schon geschmolzen ist. Das Ganze ist hoch, also das Ganze ist ein Riesending und quasi die einzige direkte Verbindung zur Moonraker-Rakete selbst. Und er stellt plötzlich fest, dass ja oben gerade die Betankung läuft und es durchaus lebensgefährlich ist, hier vor dem Loch rumzustehen, falls oben irgendwas schief geht, weil das Ganze ja hochexplosiv ist, dass sie dann die Ersten sind, die da unten betroffen wären. Und sie entfernen sich dann doch lieber mal einige hundert Meter und betrachten das Ganze nochmal aus sicherer Entfernung. Ich weiß nicht, ob da 100 Meter reichen, wenn das so eine krasse Kraftentwicklung ist, aber gut. Ja, sie machen sich dann Gedanken, weil das ja eigentlich ihre Aufgabe ist, wie kommt man denn von hier unten da rein? Eigentlich gibt es nicht wirklich gute Varianten. Bond hält es erstmal für ein Selbstmordkommando, was hier den Einstieg über diese Höhle versuchen würde. Alle anderen Wege zur Moonraker sind ja aussichtslos, also oben über den normalen Eingang reinzukommen, das ist viel zu gut bewacht, das ist nicht möglich. Also es geht wirklich nur über diese Höhle, aber auch dann hat man irgendwie ein Problem, dass man hochklettern muss. Das Reinkommen geht vielleicht noch. Und dann sieht er da verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel mit Panzerabwehrwaffen zu agieren und eine Prise Brandmunition dann hinterher zu schicken. Das könnte sich als sehr effektiv erweisen. Problem nur, die Angreifer kämen dann nicht mehr weg, weil sie sich von dieser ganzen Wand, von der Höhle wieder abseilen müssten und dann eben diese 50 Meter lang ein sehr einfaches Ziel wären, um abgeschossen zu werden. Das heißt, da müsste jemand rein, der eigentlich schon damit plant, dass er dabei drauf geht. Brandt errät irgendwie offensichtlich, was er denkt und sagt, jo, hör mal zu, so einfach finde ich das gar nicht. Also, ich müssen ja auch erstmal hierher kommen. So, also rund um die Uhr haben wir hier bewaffnete Leute, die Wache schieben und zwar nicht alleine, sondern über die ganze Breite der Steilwand verteilt sind und die auch einfach erst schießen, bevor sie fragen, wer ist. Das heißt, die Leute kommen gar nicht bis zur Höhle hoch, ihre Meinung. Außerdem müssten sie ja dann ja irgendwie da an Land kommen. Da sagt Bond, easy, kein Problem, das machen die über einem U-Boot. Wenn da ein gutes Team unterwegs ist, kriegt man das schon hin. Und die Fahrrinne von den Schiffen ist ja laut seiner Karte auch nicht allzu weit entfernt. Also es könnte schon möglich sein. Sie sind sich aber dann nicht sicher, ob man mit dem U-Boot auch nah genug ans Ufer rankäme. Das heißt, das muss überprüft werden. Und damit hat Bond die fixe Idee, mal eben in der Nordsee bei durchaus sicher kühlen Temperaturen einen kleinen Schwimmtag, einen kleinen Badespaß anzufangen. Würde sich natürlich
während der Arbeitszeit.
Absolut. Er würde sich natürlich riesig über Begleitung freuen. Außerdem der guten Dame, will ihr ja nicht zu nahe treten, aber täte sicher ein bisschen Sport gut, jetzt wo sie so Ewigkeiten als Sekretärin irgendwo drin gehockt ist. Sie hat tatsächlich auch Bock, weiß auch nicht, wie man da drauf kommt. Nur die fehlenden Badesachen sind natürlich eine Riesenherausforderung. Das ist jetzt etwas unpraktisch da. Wissen wir jetzt auch nicht, wie wir weitermachen sollen. Aber Bond ist da, der will ja da nicht so Brüder sein. Sagt so, hey, machen wir einfach so. Nimmst du deine Unterwäsche. Ich werde schon nicht so genau hinsehen. Ich gehe dann auch schon mal rein. Dann kannst du in Ruhe nachkommen. Ist klar. Bei Bond natürlich immer genau so. Gesagt, getan. Und die Unsicherheit von ihrerseits verfliegt dann relativ schnell im kalten Wasser. Also sie gehen dann tatsächlich beide baden und Bond ist schon einige Meter vorausgeschwommen und sie versucht eben zu folgen. Sie scheint auch eine ganz gute Schwimmerin zu sein, gut trainiert, verliert ihn aber dann doch aus den Augen, schaut sich dann um und er taucht plötzlich neben ihr aus dem Wasser auf und ohne große Konversation bekommt sie auch schon einen Kuss auf den Mund gedrückt. Eskaliert mal wieder sehr, sehr schnell die ganze Situation, also ohne wirkliche Vorankündigung oder irgendwelche Gespräche in diese Richtung, dass man sich ja vielleicht ganz attraktiv findet. Wird Bond wieder ein bisschen übergriffiger. Er hat davor ein, zwei Mal bemerkt, dass sie ja schon sehr gut aussieht. Sie findet es dann in dem Moment auch gar nicht so gut, versucht es aber dann auch wieder durch, bedingt durch das schöne Wetter und ihre positive Stimmung, ein bisschen zu verzeihen und sagt so in Summe, so ein schöner Tag, da gehört so ein Kuss vielleicht auch einfach mal dazu. Weiß ich nicht, auch ganz schwierig auf jeden Fall. Die Zeit, ja, um dann gemeinsam ein Sonnenbad zu nehmen, also sie haben das Ganze erkundet, haben da nicht viel herausgefunden. Bond ist aber zufrieden, hat nämlich zumindest feststellen können, dass ein U-Boot hier easy anlegen kann. Das heißt, es ist durchaus eine Sicherheitslücke hier. Das wollte er gegenchecken. Denn auch bei Ebbe ist der Wasserstand noch hoch genug, dass das U-Boot da eben unbemerkt anlegen könnte. Und sie nehmen dann eben zusammen ein kleines Sonnenbad, um sich ein bisschen zu trocknen, wieder aufzuwärmen. Und er, also sie reden da auch gar nicht viel, er muss aber pausenlos an Gala denken. Die zieht ihn schon extrem an. Mehr als er gedacht hat. Ja, und ein plumper Versuch, irgendwie über ihren Namen dann ins Gespräch zu kommen. Ich weiß auch nicht, wie er auf die Idee wieder kommt. Also ihren Vornamen in dem Fall. Beschert ihm dann einen belanglosen Monolog.
Das ist der König des Smalltalks
ja,
einfach.
Der König of Smalltalk. Wunderbar. Er bekommt auf jeden Fall einen langen Monolog. Also es ist dann doch gar nicht so viel Gespräch, als mehr eine Erzählung ihrerseits. Ich erspare euch das auch so ein bisschen. Er hört nämlich selbst nur halb hin und beschäftigt sich mit den Möwen über ihm. Also er zettelt irgendwie ein Gespräch an und stellt dann fest, so interessant ist gar nicht. Es geht gerade auch nicht in die Richtung, dass ich ihr irgendwie ein bisschen näher kommen kann. Also juckt mich der Inhalt
ja, aber
eigentlich auch nicht.
Es ist auch so geil, bei mir wird es halt wirklich auch ziemlich explizit beschrieben, dass er halt horny as fuck auf sie ist. Und einfach versucht gerade irgendwie was da zum Laufen zu bringen. Und wie du schon sagst, dann labert er und es interessiert ihn eigentlich gar nicht, was sie antwortet.
Das ist schon echt auch... Da hat es jemand auf jeden Fall dringend nötig, würde ich mal behaupten. So, naja, er beschäftigt sich mit den kreisenden Möwen über sich, die da auch an der Felswand irgendwie brüten oder keine Ahnung was, da halt irgendwie rumchillen. Und die plötzlich aber auffliegen, er hört dann noch einen dumpfen Schlag und plötzlich schießt über ihm ein sich lösender Felsbrocken auf sie zu. Er, gedankenschnell handelt er und wirft sich über Gala Brand. Was das genau bringen soll, weiß ich nicht, wenn da oben Felsschlag ist.
Er hat einen Rücken aus Stahl.
Es folgt ein schwerer Schmerz auf jeden Fall, den Bond beschreibt. Und seine Luft entweicht ihn aus den Lungen. Und er bleibt offensichtlich nur knapp bei Bewusstsein. Dass er überhaupt bei Bewusstsein bleibt, ist, glaube ich, hier an der Stelle durchaus positiv hervorzuheben. Und er ist dann erstmal ziemlich verwirrt, hat wahrscheinlich auch einiges auf den Kopf gekriegt und muss sich erstmal wieder sammeln. Groß bewegen ist nicht, also es war offensichtlich nicht nur ein Felsbrocken, sondern er ist unter einer ganzen Schuttlawine begraben zusammen mit Gala. Schafft es aber dann nach und nach irgendwie sich frei zu schaufeln, auch wenn seine Arme stark zusammen an den Körper gedrückt sind. Er schafft sich, das Gestein von der Schulter weg zu stemmen. Also es ist wohl auch ein bisschen was Größeres. Er muss da wirklich seine ganze Kraft aufwenden. Und es stellt sich, wie gerade schon gesagt, heraus, dass eine ordentliche Masse Gestein von oben niedergegangen ist. Sie sind aber zum Glück so weit weg vom Höhlenausgang, dass er sagt, okay, da oben ist, das ist nämlich seine erste Idee gewesen, ist nichts Schlimmes passiert. Also es war einfach so irgendwie ein Steinschlag. Und der Brocken hat sich eben genau über ihnen gelöst. So, die Gedanken kann er sich da alle machen, bei halbem Bewusstsein, dann fällt ihm auf, dass die Gefahr vielleicht immer noch da ist und sie sich da mal schnell aus dieser Gefahrenzone verziehen sollten. Problem nur, er muss sich selber noch ganz frei schaufeln, weil er ja komplett bedeckt ist und danach muss er auch noch Gala irgendwie helfen. Es gelingt ihm, seinen Körper aus dem Schutt irgendwie rauszubringen. Er stellt dann auch einige Schnitt- und Risswunden fest, immerhin aber keine gebrochenen Rippen. Das ist tatsächlich auch ein Wunder, weil der Berg, so wie er ihn die ganze Zeit beschreibt, schon ordentlich sein muss, der da eigentlich auch auf ihm gelastet hat. Brand sieht hingegen nicht unbedingt gut aus, die atmet auch nur noch so teilweise und nach mühsamer Arbeit schafft es Bond aber auch, sie freizulegen und sie etwas aufzurichten. Das hilft tatsächlich, dass sie wieder ein bisschen zu sich kommt, zumindest nach einer gefühlten Ewigkeit fängt sie dann nämlich auch, sich langsam an wieder zu bewegen und die Augen zu öffnen und Bond natürlich von der Welle der Erleichterung erfasst, ja, muss dann erstmal abkotzen, weil das ein bisschen zu viel ist für ihn, aber ja, bisher leben beide noch, das ist vielleicht das Positive, was wir aus Kapitel 16 mitnehmen können.
Ja, super, ansonsten hat der Roman hier ein jähes Ende gefunden. Ja, dann erkläre ich mal auf, wie die ganze Nummer weitergeht und bringe meinen letzten Arbeitsnachweis für heute mit Kapitel 17, Wilder wilde Vermutungen. Der Schock muss erstmal verdaut werden, vom Staub befreit und wieder wie ein Mensch gekleidet übernimmt James die Fallanalyse. Diese sieht alles andere als rosig aus und er offenbart Gala, dass sie beide vermutlich auf einer roten Liste stehen und sich über eine ordentliche Familienpackung Glück freuen dürfen. Beide kommen jedoch schnell zur Erkenntnis, dass es Wichtigeres als ihr eigenes Leben gibt, nämlich das hochheilige Moonraker-Projekt. Dieses darf unter keinen Umständen gefährdet werden. Man sollte meinen, der Tag hat seinen Tiefpunkt erreicht, doch dieser wartet beim Abendessen im stattlichen Herrenhaus auf die beiden. Willkommen zu einer bühnenreifen Theaterleistung.
Ja, da ist auch wieder einiges drin.
Ja, du hast richtig gesagt, beide haben es jetzt irgendwie aus den Trümmern rausgeschafft und schleppen sich von diesem Ort des Schreckens fort hin wieder zum Strand. Gala muss nun, nachdem James seinen Mageninhalt losgeworden ist, auch ihren Mageninhalt loswerden und James schaut sich diesen Schauplatz der Vernichtung nochmal an. Ein ordentlicher Felsabgang, der rund 4000 Quadratmeter erwischt hat. Jede Menge Geröll und kein Vogel mehr in Sicht und das wird wahrscheinlich auch so bleiben.
Ich raff das nicht so, wie der überhaupt da überlebt hat, aber Wunder soll es geben.
Da kommen wir ja gleich zu.
Ja, ja.
James begreift, dass sie safe tot gewesen wären, wenn sie nicht so nah an der Klippe gelegen hätten, also damit so ein bisschen geschützt noch und nur vom kleinen Geröll getroffen wurden. Außerdem hat er mit seiner Aktion, sich auf Gala zu werfen, ihre beide Leben gerettet, weil da, wo er gelegen hat, war auch anscheinend was Größeres runtergekommen.
Ist klar.
Ja, ist ja, wie gesagt, ein glückliches Händchen. Andernfalls wären sie beide auch unter den Steinen erstickt, weil sie sich hätten nicht befreien können. So, beide müssen sich gegenseitig stützen und irgendwie ins Wasser reinschleppen, um sich abzuwaschen und ein bisschen wieder klar zu kommen.
Kurze Frage, wie geil findest du die Idee, wenn du Schnitt- und Risswunden hast, dann ins Salzwasser
Ins Salzwasser.
Zu gehen? Ich weiß es nicht. Aber
es pickelt ein bisschen, glaube ich.
Ein bisschen.
Ja. Im Nebensatz wird dann auch erwähnt, die Unterwäsche ist auch gänzlich fort, also die wäre kaputt gerissen. Also sie sind halt beide im Adam- und Eva-Kostüm jetzt unterwegs. Ja. Aber
vielleicht das kleinste Problem an der Stelle.
Ich wollte gerade sagen, James, seine erotische Affinität ist jetzt gerade auferflogen im Angesicht der Situation, das ist auch neu. Also sie machen sich dann halt ein bisschen fresh, ziehen sich ihre Klamotten an und machen, um dann rein optisch wieder einigermaßen auszusehen. James gönnt sich dann erstmal eine Beruhigungszigarette, auch Brand nimmt eine dankend an und beide schauen erstmal schweigend auf das Meer hinaus. Dann bricht James das Schweigen und berichtet von dem unfassbaren Glück, das beide hatten. Er berichtet ihr auch über das Attentat. Das war definitiv eine geplante Nummer, ausgeführt von mehreren Profis. Das kann Krebs nicht alleine gewesen sein. Man will sie beide tot sehen und ihre Aufgabe ist es jetzt, da dachte ich auch irgendwas, entweder ist in der Übersetzung das falsch gelaufen oder das ist einfach Banane. Ihre Aufgabe ist es jetzt zu überleben. Ja, könnte man als Aufgabe zeichnen. Andere nennen das irgendwie ihren Tagesinhalt, aber gut. Und natürlich herauszufinden, was hier eigentlich abgeht, was hier gespielt wird. Also wir kommen irgendwie nicht wirklich weiter.
Nee.
Es wird immer nur noch schlimmer. James führt dann weiter aus, es wird auch nichts bringen, Wallens zu informieren, es gibt keine Zeugen, die Felsabgänge um die Jahreszeit kommen bestimmt öfter mal vor und die Attentäter werden auf und davon sein, die gehen auch davon aus, dass die Nummer durchgegangen ist, ist ja auch sehr gut ausgeklügelt, das Verschwinden wäre erst, also James und Galas Verschwinden wäre erst, wenn es gut läuft, heute Abend aufgefallen, wenn es schlecht läuft, erst nächsten Tag und man hätte die Leichen auch vermutlich nicht so schnell gefunden. Im schlimmsten Fall wären sie mit der Flut dann irgendwie weggespült worden oder so. Außerdem wird der Moonraker so oder so starten, auch wenn man davon berichtet, weil das Ding einfach zu wichtig ist und ob da jetzt zwei Agenten sterben oder nicht, ja, wenn da kein direkter Zusammenhang festgestellt wird, den jeder normale Mensch mittlerweile sehen würde. ja, es macht mich, also, ja, da, ich warte noch ein Kapitel damit. Macht mich richtig sauer auf jeden Fall. Brandt sagt, ja, James hat recht, es wäre auch super peinlich, von ihrem Nachmittag zu berichten, wie sie hier Schwimmkurs für Anfänger machen, gegenseitig ein bisschen bekrabbeln und dann sich bräuen. James sagt, ja, was sollten wir sonst machen sollen? Optional gab es jetzt nicht so viele Möglichkeiten oder will sie zum 100. Mal irgendwelche Abdrücke nehmen. Da merkt er selber, dass er zu weit gegangen ist, entschuldigt sich dafür auch. Laut ihm liegen jetzt nämlich alle Karten auf den Tisch. Kann man so sehen.
Ja.
Und auch
also sie sind anscheinend trotzdem noch nicht.
Nee, sie sind halt einfach noch verdeckt. Aber sie liegen schon mal da. Auch Brandt will unbedingt jetzt handeln. Dem Projekt darf einfach nichts passieren. Es ist ihr zu wichtig. Pons sagt, sie müssen jetzt mal langsam los. In St. Margaret's gibt es ein Hotel, was er natürlich auch wieder kennt. Dort können sie erstmal Abendessen und sich darauf konzentrieren, am Leben zu bleiben. Der Aufenthalt wird auch relativ gut geskippt. Wir kriegen einfach nur eine Kurzzusammenfassung. Es gab ein kleines Wellnessprogramm und eben ein dekadentes Abendessen. Anschließend fahren sie mit einem Taxi zurück zum Anwesen. Dort platzen sie in das genüssliche Abendessen der drei Herrschaften rund um Drax, Krebs und Walter. Drax und Krebs fällt alles aus dem Gesicht, als die beiden reinkommen. Das könnte theoretisch ja auch schon mal Bände sprechen.
Absolut.
Nur Walter reagiert einigermaßen angemessen und sagt, ah, guck mal hier, die zwei Engländer sind auch da. Drax springt auch sofort auf, er habe sich ja solche Sorgen gemacht. Es wurde ihm von einem Klippenabsturz berichtet. Er wollte schon einen Suchtrupp losschicken. Warum hat sich denn Brandt um Gottes Willen nicht gemeldet? Das kann sie doch nicht machen. Und James übernimmt die gesamte Verantwortung, sagt, sie haben die Zeit aus den Augen verloren, die Flut kam, sie mussten dann eben ins Hotel ausweichen. Er dachte, sie schaffen das früher nach Hause. Brandt hat damit nichts zu tun. Aber sie ist jetzt ziemlich kaputt und will sich gerne ausruhen und auf ihr Zimmer gehen. Ja, das macht sie dann auch. James bleibt bei der Truppe. Er bemerkt, dass Krebs extreme Pläsuren von ihrem Intermezzo davon getragen hat und setzt sich provokant neben ihn und lässt dann droppen, ja, diese Klippen, das ist schon eine seltsame Sache, ist ja quasi wie russisch Roulette, wenn man da drunter hergeht, wenn man Pech hat, ja, dann kommen die runter und man ist tot, aber man hört irgendwie selten was von irgendwelchen Unglücken dahingehend, also so richtige Marke oder eine richtige Plattform haben die ja noch nicht. Aber Drax, Sie haben doch gerade was von einem Absturz da erzählt. Was hat es denn damit auf sich? Und mit dieser Anspielung bricht dann Krebs theatralisch zusammen, ballert mit seinem Kopf in sein Essen rein. Drax ist sauer, komplimentiert Walter dazu auf, mit Krebs zu gehen. Also er soll sich um den kümmern, er habe wahrscheinlich wieder zu viel getrunken. James sagt, oh, der muss wohl einen harten Tag gehabt haben. Drax meint, am Arsch, harter Tag, der hat einfach ein Alkoholproblem und hat es wieder übertrieben. James weiß aber genau, jetzt gehen die beiden raus und informieren das Personal oder das entsprechende Einsatzteam über die Vorkommnisse, dass Bond und eben Brandt überlebt haben. Also das wird jetzt wie ein Lauffeuer rumgehen, aber auch Drax Reaktion spricht irgendwie Bände. Vermutlich wird dieser bei der Betankung zugegen gewesen sein. Also er wird nicht an dem Komplott direkt beteiligt gewesen sein. Aber James will trotzdem mal nachbohren, um dem Ganzen so ein bisschen auf die Spur zu gehen. Es lief ausgezeichnet. Die Betankung lief super. Alles ist jetzt vorbereitet. Übrigens wird er auch neben Krebs Brandt morgen mit nach London nehmen. James sagt, das treffe sich ja gut. Er muss selber nach London und seinen Abschlussbericht dort abgeben. Diese Aussage verwundert Drax. Es wird auch nicht näher thematisiert. Mhm. Er beendet dann das Gespräch und sagt, ja, hier, ich habe noch zu arbeiten, ich ziehe mich jetzt zurück. Bond trinkt seinen Kaffee noch genüsslich zu Ende, geht dann ins Schlafzimmer. Dieses wurde erneut durchsucht. Die Waffe ist aber noch da. Also er hatte seine Waffe die ganze Zeit im Zimmer gelassen.
Warum durchsuchen die das nochmal so?
Ja, er wurde ja gestört, der gute Krebsi.
Weiß ich nicht. Das Zimmer muss auch echt groß sein, da muss viel rumliegen irgendwie.
Ja. Er behandelt dann seine Wunden, also da wird es nochmal schön pitzeln und legt sich dann mit den Gedanken an Gala Brandt ins Bett. Der Ausflug mit Drax nach London bereitet ihm ziemlich Unbehagen. Er glaubt aber bald das Rätsel lösen zu können. Er ist sehr zuversichtlich. In 36 Stunden steht der Start von Moonraker an, All Eyes on Moonraker. Und auch die Sicherheit wird auf ein Maximum hochgedrillt. Doch irgendwer will James und Brandt aus dem Weg räumen. Sie müssen wachsam bleiben. Hauptsache, wie gesagt, Alessio geht's gut oder in dem Fall dem Moonraker-Projekt geht's gut und es kommt nicht in Gefahr. James nimmt sich dann auch vor, Gala besonders zu schützen am morgigen Tag und nach dem Start müsse man dann erstmal hier richtig aufräumen. Da muss man nochmal hier alles auseinanderpflücken. James weiß, dass Gefahr droht und geht dann oder schläft dann mit dem Gedanken ein, dass es seltsam ist, dass beim Abendessen auch nur für 3 Personen gedeckt war und nicht für 5.
Ja, aber er sieht doch alles und dann, ja, aber bei mir kam dann noch so, er fragt sich noch, wer hier eigentlich wie viel weiß, so wo ich mir denke, ja, Diggi, alle haben ihre Gesichtskontur verloren, als du zur Tür reingekommen bist, so, was erwartest du, so, wer weiß was, ja, alle wissen alles, ja. Also,
ja,
Ich weiß nicht, wer dich eingestellt hat beim Secret Service, aber ein bisschen mehr hätte ich da schon erwartet. Also, naja, wollen wir ja mal nicht so sein. Ein letztes Kapitelchen haben wir ja noch.
One last dance,
ja. Absolut. Eine ereignisreiche wie rasante Fahrt nach London steht an, da kann die Blase natürlich schon mal drücken. Und da Gala Brandt somit mal wieder Freigang hat, kommt sie auch noch auf ganz wilde Ideen. Sie erinnert sich an ein Leben vor ihrem Sekretärinnen-Dasein. Und damit hat sie auch gleich einen Plan, was zu tun ist. Dass der Plan kacke ist, erfährt sie leider erst durch dessen Scheitern. Ob sie als Sekretärin dann doch besser aufgehoben war? Schwer zu sagen, Berechnungen scheinen auch nicht ganz ihr Ding zu sein. Zumindest, wenn man voraussetzt, dass man aufs gleiche Ergebnis kommen möchte. Die lustige Reisetruppe rund um, da wären Bond, Brandt, Drax und Krebs, die ja, dürfen dann sich auf den Weg machen. Man trifft sich davor an den Karren von Drax und Bond. Und natürlich müssen wir auch kurz wieder erwähnen, der gute Drax fährt eine S-Klasse, eine 300er.
Oh, das war so ätzend.
Ja.
Also da kriegst du dann wieder über 4 Seiten gefühlt erklärt, was es mit dem Auto auf sich hat, mit irgendwelchen historischen Rennen und warum jetzt Mercedes geil ist und Bentley aber auch. Die historischen
Rennen habe ich, hab ich ausgespart. Aber
ja, danke.
Ja, oh, nee, Mensch. Ich habe alles für euch so oder so ausgespart. Also es geht um Drax, seine klasse Karre. Ein paar tolle Kommentare dürfen da natürlich nicht, oder ein bewundernder Blick darf natürlich nicht fehlen. Auch natürlich nicht Drax, seine Überheblichkeit anlässlich seiner Karre. Und dann heißt es aber auch schon einsteigen, aber auch nur für Krebs und Brandt. Bond darf mit seiner eigenen Karre nach London fahren. Dover wollten sie diesmal nicht. Und ja, der Plan, den hatte er davor dann auch mit Gala schon abgestimmt. Sie wollen abends dann zusammen mit Bonds Auto wieder heimfahren, nachdem gemeinsam diniert wurde. Und ja, so mal der Plan. Dann braust der gute Drax, der von dem Plan nichts weiß, vom Hof. Und ja, Bond fährt dann kurz drauf hinterher. Wir bleiben aber im Auto von Drax, da geht's nämlich hoch her. Auch wenn sie erstmal nur dahin zuckeln, macht sich bei Brandt offenbar die Abenteuerlust bemerkbar. Sie hat genug mit dem Sekretärinnen-Dasein und ja, sie sagt dann auch irgendwie so nebenbei bemerkt, könnte das ja auch ihre letzte Fahrt sein. Allzu viel Zeit in dem Projekt ist ja auch nicht mehr und irgendwie stehen die Zeichen auch nicht gerade so gut. Und seit dem Vorabend hat sich irgendwie am Verhalten von Drax gegenüber ihr nicht groß was verändert. Das hat sie irgendwie anders erwartet. Dennoch sollte sie vielleicht ein bisschen aktiver werden, auch wenn das Thema vom Vorabend gar nicht mehr auf den Tisch gekommen ist. Der Vormittag, sie macht nochmal einen kurzen Rückblick, verlief dann wie immer. Sie ist ihrem Job nachgekommen, ergo Wetterdaten. Es wurde natürlich auch alles wieder gegengerechnet, das hat sie auch wieder beobachtet. Drax hat alles wieder umgeworfen, mit Walter durchdiskutiert und in sein Heftchen notiert. Und genau dieses Heftchen lugt jetzt aus seiner Arschtasche raus und sie hat durchaus Bock, ihm das da rauszustipitzen. Also es wäre ja vielleicht auch die Gelegenheit, sich da nochmal einen kleinen Blick rein zu verschaffen. Tja, bei einem wilden, rücksichtslosen, man hätte es gedacht bei Drax, Überholmanöver innerorts.
Der fährt halt auch wieder wie ein heißen
Reifen, ja. Also dass er nicht über Rot gefahren ist, war das Einzige. Ansonsten gehört die Straße ihm und alle anderen machen Platz. Also er hat quasi die Straßenhoheit. Bekommt sie aber tatsächlich die Gelegenheit und bekommt das Heft zu fassen, ohne dass er irgendwas mitbekommt. Sie schafft es irgendwie, das Ganze mit ihrem Mantel in der Mittelkonsole zu verdecken, das darunter irgendwie zu verstecken und hält dieses Heftchen dann darunter eben in der Hand. Ein Plan, wie sie ungestörten Blick in das Heftchen reinwerfen kann, braucht es natürlich auch noch, den hat sie aber schnell gefasst, die klassische Pinkelpause. Und natürlich hat sie Streckenkenntnisse, wie der Beifahrer von irgendwelchen Offroad-Rennen und sagt so, guck mal, da vorne kannst du ranfahren, ich müsste mal, da ist ein Hotel, bitte. Drax ist natürlich absolut nicht begeistert, das crasht ein bisschen seinen Zeitplan, das hält auf und außerdem, das hätte sie ja auch einfach noch zu Hause machen können. So lange sind sie jetzt auch noch nicht unterwegs, aber wenn es denn sein muss, bevor sein teures Leder auf den Sitzen dahin geht, fährt er natürlich gerne rechts ran. Auf der Toilette hat sie dann auch einen kurzen Moment, in das Büchlein reinzuschauen und durchzublättern und ist vom Entsetzen gepackt. Also zunächst mal stellt sie fest, alle ihre Berechnungen, jede einzelne, die sie gemacht hat, die sie natürlich auch noch über Monate im Kopf hat, wurde über den Haufen geworfen und waren offensichtlich falsch. Das trifft sie irgendwie schon hart. Sie hat sich verlässlich immer um 90 Grad in ihren Berechnungen geirrt. Macht sich dann Gedanken, macht sich auch ein bisschen Vorwürfe, dass sie so schlechte Arbeit geleistet hat. checkt dann aber so langsam, dass es ja immer genau 90 Grad sind, um die sie sich verrechnet hat, in der Himmelsrichtung, und dass es dann vielleicht auch kein Zufall sein kann. Das heißt, ja, da ist irgendwas im Busch, sie muss dringend Bericht erstatten, und es war wohl nicht ihr Fehler, sondern genauso gewollt, und auf Basis ihrer Arbeit wurden dann eben neue Dinge berechnet. Sie trennt dann sicherheitshalber eine Seite raus, allzu viel Zeit hat sie ja auch nicht, muss dringend wieder zurück. Und dank ihres tollen Aussehens heute und ihrer tollen Garderobe hat sie natürlich auch Spitzenhandschuhe an, und in diesen lassen sich super die herausgetrennte Seite verstecken. Geht dann zurück zum Auto, setzt ihre unschuldige, unterwürfige Miene auf und ist dann völlig darauf fokussiert, wie sie dieses Büchlein wieder in die Arschtasche von Drax zurückbefördern kann, ohne dass der irgendwie Wind davon bekommt oder es auffällt. Auch diese Gelegenheit bei diesem Fahrmanöver ist natürlich relativ schnell gefunden. Das nächste gefährliche Überholmanöver und schwupps soll das Buch wieder in die Po-Tasche wandern. Tja, dumm nur, dass auch noch jemand anders zur gleichen Zeit an Drax seinem Po rumkrabbeln will. Das Unheil nimmt dann nämlich seinen Lauf und der gute Krebs packt ihre Hand zu. Drax hat nach wie vor nichts mitbekommen. Das passiert ja auch alles in Sekundenbruchteilen. Der ist noch mit seinem Überholen beschäftigt und bekommt dann eben erst am Ende des Überholvorgangs Wind davon, weil er von Krebs darauf aufmerksam gemacht wurde und ja gesagt bekommt, guck mal, wir haben hier einen Schnüffler bei uns an Bord. Das heißt, wir fahren mal eben rechts ran und ja, jetzt wäre Zeit für ein Verhör, aber es findet eigentlich nicht wirklich so richtiges Verhör statt, weil zu ihrer Verteidigung, sie hätte auch nicht wirklich viel sagen können. Das ist alles doch sehr offensichtlich und relativ, ja, die Sachlage ist relativ klar. Ich glaube, da braucht man nicht viel zu sagen. Drax natürlich außer sich, durchlebt einmal die gesamte Gefühlswelt, die sich auch auf seinem Gesicht abbildet, kommt dann aber recht schnell wieder zur Ruhe, mit dem Unterschied, dass nun blanker Hass in seinem Gesicht steht und komplette Abneigung Brand gegenüber. Und ja, da sie gerade stehen, wird einer seiner ledernen Fahrhandschuhe zur Gesichtspeitsche verwendet. Das dürfte durchaus schmerzhaft für Gala gewesen sein. Sie wehrt sich auch nach Kräften, wird aber nach wie vor von Krebs festgehalten, versucht irgendwie seinen Griffen zu entfliehen, was aber aussichtslos ist. Und er merkt auch relativ schnell, dass sie an Kraft verliert und er die Kontrolle wieder hat. Das meldet er auch Drax zurück und die Fahrt kann fortgesetzt werden, allerdings nur bis zum nächsten Wäldchen. Da wird wieder rechts rangefahren, einen abzweigenden Waldweg. Natürlich blicksicher von der Straße. Ja, und dann wird einmal kurz noch die Anweisung für Krebs gegeben. Guck mal hier, da darfst du hinschlagen. Das bedeutet, der setzt einen gezielten Schlag hinters Ohr und die Lichter bei Brand gehen aus. Und wir machen einen kleinen Zeitsprung, denn sie erwacht dann erstmal wieder relativ desorientiert. Wir bekommen einen kurzen Einblick, dass sie in ein Haus verfrachtet wurde, irgendwo in London oder in einem Vorort. Genau, in London. Und in London, ne?
Ja, direkt neben Buckingham Palace.
Ah, es war direkt daneben, okay, das ja. Ist mir durch. Gut, wichtiger Hinweis an der Stelle, ist ja nicht uninteressant. Ja. Und ja, sie haben also da Quartier bezogen, sie wurde quasi wie eine Kranke da reintransportiert, wird dann irgendwie so geschrieben, dass die Leute drumherum gedacht haben, oh, da ist eine Kranke, die wird da reintransportiert. Weiß ich nicht, jedenfalls kommt es ja wieder zu sich, ist ein bisschen von der Rolle, wer kann es ihr verdenken? Und braucht tatsächlich eine Weile auch, um sich dran zu erinnern, was ist denn eigentlich passiert. Stellt dann fest, ah ja, ich sitze hier gefesselt auf dem Stuhl, Klassiker. Wir sind auch irgendwie in einem muffigen Raum oder Gebäude, das völlig abgeschattet ist. Also da ist kommt kein wirkliches Tageslicht rein. Und um sie herum gibt es einige, in diesem heruntergekommenen Haus, einige sonderbare, recht modern wirkende Apparaturen. Die Schmerzen sind auch nicht gerade so richtig angenehm und das Gesicht fühlt sich relativ geschwollen und blutverkrustet an. Also wahrscheinlich wurde sie auch noch misshandelt, während sie bewusstlos war. Sie merkt also, dass sie in einer relativ beschissenen Situation ist und denkt sich so, ich sollte hier weiter die Bewusstlose mimen, das könnte mir weiteren Schaden vielleicht ersparen. Drax und Krebs um sie herum werkeln da irgendwie und versuchen, einen Dieselgenerator in Gang zu bringen, im Innenraum auch ganz wild, machen sich dann irgendwie auch noch Gedanken, dass der zu laut sein könnte, den könnte man ja draußen hören, aber da hat der gute Dr. Walter, der ja hier nicht vor Ort ist, Berechnungen angestellt und ausnahmsweise mal für gut befunden, was sie da machen, das hört man schon nicht. Ja, dann fällt ihr auch wieder das Heftchen ein und ihr fällt ein, was sie darin gesehen hat und immer noch überlegt sie sich, was es mit diesen 90 Grad auf sich hat, außer dass das eine beabsichtigte Fehlberechnung sein soll, weiß sie nicht, was die beiden denn im Schilde führen. Sie fragt sich natürlich gleichzeitig auch, ob sie bald dran glauben muss. Letzteren Gedanken kann sie aber dann recht gut zur Seite schieben, stark von ihr. Und sie macht sich weiterhin Gedanken über die 90 Grad, die ja durchaus mit Absicht eben berechnet sind. Und sie fragt sich, was es für Auswirkungen hat. Eigentlich soll diese Rakete, was sie berechnet hat, irgendwo vor Frankreich in die Nordsee plumpsen und wunderbar, alle sind happy. So, die 90 Grad bedeuten aber dann, wie ihr plötzlich bewusst wird, dass die Rakete, wenn sie sich das vor dem inneren Augen vorstellt, dann plötzlich auf London zeigt. Das ist natürlich absolut unpraktisch, weil im nächsten Schritt ihr auch bewusst wird, dass der gute Drax ein klarer Feind von England ist und hier gar nicht zu Englands Wohl handelt, sondern durchaus einer der größten Feinde vermutlich ist und die Rakete dann wohl auch nicht wie zu Testzwecken vorausgesehen mit, also ohne Sprengkopf quasi bestückt, sondern vermutlich mit einem Atomkopf besprengen wird. Und damit haben wir das Riesenproblem, haben das Geheimnis vermeintlich gelüftet, zumindest in ihrem Kopf. Mehr kann sie dann aber auch nicht mehr denken, weil das nimmt sie komplett auseinander, weil sie feststellt, das könnte dann das Ende von England bedeuten. Und sie verabschiedet sich wieder in die Ohnmacht.
Jo. Jo. Also jetzt ist wohl klar, dass Drax keiner von den Guten ist.
Wer hätte es denn kommen sehen?
Ja, und das ist der Punkt, um das jetzt kurz aufzumachen, der mich extremst nervt. Das sind zwei Themen, die dauerhaft wiederkehrend sind. Zum einen, das Moonraker-Projekt, es ist so wichtig, es darf nicht verschoben werden. Es ist, da kann passieren, was will. Wie gesagt, da kann zwei wichtige Agenten vom Land sterben. Blind halt. Und es wird trotzdem durchgeführt, wenn es keine stichhaltigen Beweise gibt. Ja. Wo ich mir denke, es ist doch alles gerade super suspekt, alleine mit diesem Doppelmord. Ja. Wo ist das Problem zu sagen, okay, wir müssen die ganze Sache jetzt gerade erstmal aufarbeiten und auf Eis legen.
Und schieben sie nur nach hinten.
Ja, es wird auf Krampf weitergemacht. Es kommen immer mehr Indizien dazu, dass irgendwas nicht stimmt und es wird trotzdem kein Riegel vorgeschoben. Und voll. Das, was am allernervigsten ist, ist halt wirklich dieses Drax-Ding. Also Brand stellt ihn ja auch extrem auf einem Podest, von wegen der Heilige, ja, der ist halt menschlich gesehen eine Katastrophe. Der ist menschlich gesehen. Der macht
so viel Gutes, ja, ist ein guter
Mensch. Ja, genau, aber das Projekt ist so wichtig und er ist ja so ein Gönner und er ist ja so ein Nationalheld. Und James denkt ja genau das Gleiche. Also Blades ist ja der letzte Untermensch für ihn. Und sobald er bei ihm privat ist, kompletter Sinneswandel. Und es kommen immer mehr Beweise dazu, dass Drax vielleicht doch Scheiße an den Fingern hat. Aber man will es irgendwie nicht wahrhaben. Weißt du,
was ich richtig geil gefunden hätte? Einfach mal als Plot-Twist oder als... Können wir auch dann im Ranking in 4 Wochen nochmal draufschauen, so nach den nächsten 2 Folgen. Aber was ich an der Stelle geil gefunden hätte, wenn Drax wirklich ein Arsch ist, aber wirklich geile Arbeit macht und von irgendwelchen Arschlöchern unterwandert wird, dann hätten wir ein richtig geiles Ding gehabt, dass es nicht offensichtlich wird, dass Drax hier mal wieder der Bösewicht ist. Im Endeffekt wissen wir von Anfang an, dass Drax der Bösewicht ist. Geil wäre es gewesen, wenn er nur der Zugang zu den Bösewichten gewesen wäre und selber von dem ganzen Scheiß keine Ahnung hat. Ich glaube, da hätten wir halt mal was Neues in der Geschichte gehabt. Und so ist es halt wieder Schema A oder B.
Schablone, was halt, einfach die Schablone genau, wieder draufgelegt.
Was wieder aus der Schublade gezogen wurde und dann, das ist so ein bisschen schade. Und jetzt nimmt mir das halt auch, wie viele Kapitel haben wir noch? Wir wissen nicht genau, was 7. passiert, aber eigentlich wissen wir es schon. So.
Ja, klar.
Also jetzt oder ist können wir es ausmalen halt.
Jetzt ist halt relativ viel schon auserzählt. Und also mich frustriert es halt, wenn es halt jedes Kapitel darum geht. Es geht jedes Kapitel darum, dass da, jetzt ist Krebs irgendwie im Fokus, aber Drax kann ja nur vielleicht was mit dem dazu zu tun haben. Aber diese Schlussfolgerung ist halt überhaupt nicht gegeben. Mhm. Und das nervt halt, weil du weißt, wie du schon sagst, dass kein krasser Twist mehr kommt, sondern dass es einfach Schema F ist.
Und dann sind sie am Strand und denken noch drüber nach, oh, könnte hier der Drax etwa mit drinne hängen? Ach nein, das ist ein guter. Der Krebs macht einfach nur Arbeit, ist halt ein komischer, ist angestellt, aber die Sicherheit steht über allem. Deshalb, da will der Drax einfach auf Nummer sicher gehen. Ja, ist klar, schon am Strand davor, bevor sie unter dem ganzen Schutt begraben sind, haben sie eigentlich schon das Ding auch gelüftet, so gesehen. Und dann, nee, doch nicht. Wir stellen uns dumm. Wir haben nichts gesehen.
Ja, und alleine mit dieser ganzen Begnadigung rund um Krebs. Ja. Also das ist halt einfach zu offensichtlich alles gewesen. Aber ja, gut. Also,
schade. Ja. Aber nichtsdestotrotz, da kommen sicher noch 7 Bombe-Kapitel.
Ja, das auf jeden Fall. Ja, ich bin, was heißt gespannt? Ich weiß, wie es zu Ende geht, aber ja. Wir wollen mal schauen, wie dieses Buch sich dem Ende dann neigt, um es dann einordnen zu können. Ich glaube, das ist der spannendere Teil tatsächlich. Aber dass jetzt tatsächlich alle Karten weitestgehend auf dem Tisch liegen, ich glaube, das sollte eben bewusst sein. Aber nun gut, es ist, ist jetzt so viel passiert, sei dahingestellt, aber wir haben jetzt zumindest den Spannungsbogen mal an einem Höhepunkt erreicht. Jetzt ist eben die Frage, wie kann James wieder mal den Tag retten?
Absolut. Ich kenne das Buch ja noch nicht, du kennst es ja. Ja, ich habe noch ein bisschen den Überraschungsmoment, aber ich mal mir da also nicht zu viel Hoffnung oder mache mir nicht zu viel Hoffnung, dass es noch jetzt ein Riesenbanger hinten raus wird. Ich glaube, ein bisschen Action kommt da schon rein, so, das haben wir ja auch immer dabei. Und wir haben ja gesagt, Schablone, also die müsste schon noch ein bisschen dazu kommen, dass es dann passt zu den anderen Werken. Aber ja, ich weiß nicht. Bin gespannt.
Mhm. Ja gut, dann würde ich überleiten zum Quiz, mein Lieber. Bist du vorbereitet?
Ja, ich sage einfach mal ja. Aber das Schöne ist, es kommt ja dann auch direkt raus, ob ich das wirklich bin. Das kann man ja direkt bewerten.
Ja, also es ist die Zeit für dich und natürlich auch für euch da draußen ein bisschen mitzurätseln. Wir haben ja immer, oder ich habe immer 6 Kategorien von Triple Pursuit James Bond aus dem Französischen übersetzt, weil ich Genie mir die französische Variante gekauft habe, weil die deutsche nicht erwerblich war. Aber mit KI und Übersetzungstools ist das heutzutage kein Problem.
Ja, und auch deinen vorzüglichen Französischkenntnissen.
Ja, auf jeden Fall. Mit meiner Erfahrung in Spanisch in der Schule komme ich mit meinem Französisch nicht allzu weit. Aber ist okay. Also, es gibt 6 Kategorien. Wir haben mittlerweile schon 4 ja, drangenommen. 2 im Buch, 2 im Film. Du stehst bei 1,5 Punkten. Das macht nach Adam Riese eine gänzlich korrekte Antwort und eine halb korrekte Antwort in der letzten Ausgabe. Wie immer ist natürlich das Ziel, über die goldene Mitte zu kommen, über die 3 Punkte oder zumindest möglichst nah dran. Und wir haben jetzt noch 2 offene Kategorien für dich zur Verfügung stehend. Das wäre einmal die Auftragsfrage und die Drehortfrage. Was darf's sein?
Ach, nehmen wir heute die Drehortsfrage. Ich erhoffe mir so die Überlegung, dass ich positiv aus dem Quiz rausgehe, weil ich zu der Auftragsfrage vielleicht irgendwie was Sinnvolles sagen kann. Bei der Drehortfrage bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber deshalb nehmen wir die zuerst dran, dass es vielleicht, wenn es heute schief läuft, nochmal ein Erfolgserlebnis gibt.
Ja, okay. Dann machen wir das doch, würde ich sagen. Ja,
taktisch müssen wir hier rangehen. Bei den schlechten Quoten, die da hier im Moment stehen.
Ja, okay. Die Frage ist, wo befindet sich das Schloss von Drax?
Das Schloss von Drax ist ja so ein geiles Teil, was französisch angehaucht ist. Aber ich weiß auch, dass wir nicht in Frankreich waren, sondern
das ist
dass
schon mal
wir
erste uns Falle
drüber lustig, dass wir uns drüber lustig gemacht haben, dass sie das mal eben verpflanzt haben. Und ich sage in die USA, bin dann aber, wenn es da jetzt noch um einen richtigen Ort geht, dann wird's kritisch tatsächlich. Boah.
Es geht nicht genau um einen Ort, es geht, ja, im weitesten Sinne ist es natürlich ein Ort, aber mir reicht eine Region oder ein Bundesstaat.
Mhm. Ja, aber USA haben wir, USA würde ich auf jeden Fall einloggen und dann müsste ich tief in meinen Überlegungen kramen, aber nee, da bin ich, wo hat der das hingemacht? Wir haben drüber gesprochen, ich weiß es, aber ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich hoffe, ihr alle da draußen habt unseren Podcast ein bisschen besser gelauscht, als ich mich erinnern kann. Weiß nicht, kann ich tatsächlich nicht viel zu sagen, ja.
Würdest du nochmal raten, den Start raten?
Ja, ich bin gerade überlegen, wo ist denn der? Ja, das ist wirklich raten, 1 aus 50 hier, ne? Ungefähr. War es Florida oder so? Nee, ich glaube nicht, aber es ist. Ja, ich würd mit Florida gehen. Alles andere.
Ja, es wäre die Mojave-Wüste gewesen in Kalifornien.
Fuck, ja, Kalifornien wäre okay gewesen. Die Mojave-Wüste hätte ich jetzt nicht nennen können, aber.
Wobei ich da nicht um meine Hand für uns Feuer legen würde, um das jetzt nochmal zu fact-checken, ob wirklich das Schloss da sein sollte. Ich meine mich nicht zu entsinnen, dass diese Raketenbasis auf jeden Fall da angesiedelt war und oder zumindest da gedreht wurde, aber Ich würde dir den halben Punkt für die USA geben, dass du nicht auf Frankreich reingefallen bist. Und damit hast du lieb. Nächste Woche noch die Chance,
die Hälfte
auf
voll
drei
zu
Punkte
machen.
Zu kommen.
Ja, cool. Ein mittelmäßiger Erfolg, aber ist jetzt auch nicht mein Lieblingsfilm. Ich kann es verkraften, wenn ich da nicht ganz so gut abschneide. Wobei es ja eigentlich vielleicht auch hängen bleiben muss, wenn er schon so unterdurchschnittlich performt.
Ich bin optimistisch, dass du die Auftragsfrage nächste Woche positiv beantwortest. Ich glaube, die ist gar nicht so unlösbar, wie sie scheint. Aber damit sind wir wieder mal am Ende der heutigen Episode angekommen. Haben euch 6 grandiose Kapitel zur Verfügung gestellt. Hinten dran noch das Quiz. Und freuen uns natürlich dann in den nächsten beiden Ausgaben, das letzte Fünkchen oder das letzte Mysterium rund um Projekt Moonraker ausfindig zu machen, mit euch zu erörtern und am Ende dann auch das Ganze einzuordnen und zu bewerten. Es hat mir wie immer eine große Freude gemacht, mit dir diese knapp anderthalb Stunden über Bond zu philosophieren und über die Kapitel. Und ja, wir würden uns natürlich wieder freuen, wenn ihr in 2 Wochen einschaltet, dabei seid und auch dem restlichen Ableben, den restlichen Folgen rund um Moonraker folgen würdet.
Ganz genau, da kann ich mich nur anschließen. Mehr gibt es von meiner Seite auch nicht mehr zu sagen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der aktuellen Folge und dann freue ich mich, wenn ihr wieder zurück seid und mit uns den Rest auch noch durchgeht. Dir wünsche ich gute 2 Wochen, schönes Vorbereiten und ich versuche mal meine Hausaufgaben zu machen, dass das Quiz vielleicht noch zu einem Teilerfolg wird.
Das sind doch wunderbare To-Dos. Also dann bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.